Es ist Montagabend, 19 Uhr. Ihr hört auf der Wüstenwelle auf 96,6 MHz das Sonderprogramm zum Internationalen Tag gegen Rassismus. Als nächstes folgt eine Stunde lang ein Zusammenschnitt aus der Veranstaltung über Rassismus reden mit Aladin Elmar Falani, Rassismusexperte und Uniprofessor.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Veranstaltung über Rassismus reden heute Abend hier. Schön, dass Sie so zahlreich am Bildschirm erschienen sind. Mein Name ist Clara Rieke und ich begrüße Sie heute als Moderatorin durch den Abend. Die Veranstaltung hier heute ist organisiert von der Partnerschaft für Demokratie Reutlingen. Partnerschaften für Demokratie gibt es bundesweit an ganz verschiedenen Orten und die in Reutlingen gibt es jetzt seit 2019. Hier wird sie organisiert vom Amt für Integration und Gleichstellung der Stadt Reutlingen und dem Stadtjugendring, wo ich auch arbeite. Ich bin also auch Teil des Projektteams. Die Partnerschaften für Demokratie bundesweit, aber auch hier bei uns, sind immer gefördert im Rahmen von Demokratie leben vom Bundesfamilienministerium. Unsere Aufgabe als Partnerschaft ist überschrieben mit so einem schönen Dreiklang, der da lautet Demokratieförderung, Vielfaltsgestaltung und Extremismusprävention. Wir fördern zum einen zivilgesellschaftliche Projekte, die sich für Demokratie und Vielfalt und gegen Diskriminierung hier vor Ort bei uns einsetzen. Wir arbeiten mit Jugendlichen zu unseren Themen zusammen und organisieren Veranstaltungen wie die hier heute Abend. Aladin Elmar Falani ist Soziologe und Autor. Nach einigen Jahren als Lehrer am Berufskolleg ging er wieder zurück in die Wissenschaft. Zunächst war er 5 Jahre lang Professor für Politikwissenschaft und politische Soziologie an der Fachhochschule Münster. 2018 unternahm er dann einen kurzen Abstecher in die Politik und Verwaltung und ging ins Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration vom Land NRW, wo er die landesweite Integrationspolitik leitete. 2019 ging es dann wieder zurück in die Wissenschaft und er folgte dem Ruf der Uni Osnabrück, wo er bis heute Professor für Erziehungswissenschaften ist, mit dem Schwerpunkt Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft. Ich habe es im Vorgespräch schon kurz gesagt, ich war da selber Studentin und habe mir als Studentin an der Uni leider knapp verpasst, aber immerhin sehen wir uns hier heute mal für so einen Austausch, was mich sehr freut. Der Politik bleibt Aladin Elmar Falani trotzdem weiter verbunden und betreut als Beauftragter die Koordinierungsstelle für muslimisches Engagement in NRW und er ist Mitglied des Beirats für Teilhabe und Integration des Landes NRWs. Er ist Autor zahlreicher Artikel und Bücher zu den Themen Migration, Integration und Bildung und vor allem seine letzten 3 Bücher waren in den Bestsellerlisten und haben nicht nur ein Fachpublikum erreicht, sondern eine sehr breite Leserinnenschaft. Das war 2018 einmal Integrationsparadox, 2020 Mythos Bildung und im letzten Jahr erschienen, wozu Rassismus, worüber wir auch heute sprechen wollen. Ja, sehen Sie, sehr gut. Wozu Rassismus, der vollständige Titel lautet Von der Erfindung der Menschenrassen bis zum rassismuskritischen Widerstand, in der er Geschichte und Gegenwart von Rassismus beleuchtet und die aktuellen Diskurse analysiert und sortiert.
Fangen wir mit Teil 1 an. Was ist Rassismus? Falls Sie das Buch haben, auf Seite 15 zitiere ich eine Rassismusforscherin, Philomena Esset, eine niederländische Soziologin, eine schwarze Frau, die eine Definition in 2 Sätzen vollzogen hat, die ich total toll finde. Das ist aber hochkomplex, also diese 2 Sätze werde ich dann gleich 10 Minuten lang erläutern. Ich lese mal vor. Rassismus ist eine Ideologie, eine Struktur und ein Prozess. Ich zähle mal mit, welche Begriffe ich gleich nochmal ausführen muss. Also nochmal, Rassismus ist eine Ideologie, eine Struktur und ein Prozess, mittels derer bestimmte Gruppen auf der Grundlage tatsächlicher und zugeschriebener, biologischer oder kultureller Eigenschaften als wesensmäßig anders geartete, minderwertige Rassen oder ethnische Gruppen angesehen werden. In der Folge dienen diese Unterschiede als Erklärung dafür, dass Mitglieder dieser Gruppierung vom Zugang aus materiellen und immateriellen Ressourcen ausgeschlossen sind. Wir müssen hier also mindestens 9 Sachen erklären. Das wird aber jetzt gleich deutlich. Sie sehen, in 2 Sätzen kann man das zusammenfassen. Das ist, wie ich finde, eine präzise Definition, die dann aber, und in dem Buch mache ich das auf, lassen Sie mich kurz schauen, dass ich nichts Falsches sage, auf alleine nur diese Definition nehme ich dann auf ungefähr 70 Seiten. den ersten 70 Seiten auseinander. Und hier ganz kurz und knapp, nämlich Rassismus war eine der wirkmächtigsten Ideologien der Menschheitsgeschichte. Es war eine Ideologie, die staatstragend war, auch in der Zeit, wo es noch keine Staaten im engeren Sinne gab. Über die Geschichte von Rassismus spreche ich jetzt nicht ganz ausführlich oder gar nicht ausführlich. Wichtig für Sie aber im Vorhinein zu wissen, vielleicht können wir das später noch ansprechen, Rassismus ist nichts Natürliches, nichts, was so typisch Mensch ist. Es ist auch nichts, was es schon immer gab. Das sind, glaube ich, wichtige Dinge zu wissen. In der Antike beispielsweise gab es Rassismus in der Form, wie wir es heute kennen. Also das, was wir heute unter Rassismus verstehen, worüber wir ja gleich die ganze Zeit sprechen werden, gab es in der Antike noch nicht. Es ist strittig, ob es das im Mittelalter wirklich gab, in der Neuzeit. Also der Beginn der rassistischen Zeitrechnung, der wird von nicht wenigen mit 1492 praktisch benannt, datiert, nämlich dem Jahr, an dem zwei historisch unglaublich wichtige Dinge passiert sind. Einmal die Wiedereroberung der iberischen Halbinsel, Andalus, durch die Christen nach Jahrhunderter Herrschaft der Muslime dort aus Nordafrika. Das ist da passiert. Und gleichzeitig hat etwas später dann Kolumbus, also ein Italiener im Auftrag der spanischen Krone, genau mit unter diesem Eindruck Mittel- und Südamerika entdeckt. Man müsste eigentlich korrekter sagen, erobert, entdeckt war es schon. Lassen wir das. Historisch gehe ich jetzt nicht weiter vor. Das wäre super wichtig und spannend, würde aber den Abend füllen. Deswegen nur so weit, das ist, hat sozusagen ist eine historische Entstehungsgeschichte, die in Europa eindeutig ist, die es nicht schon immer gab und die auch nicht typisch Mensch ist, sondern in Europa entstanden ist und dann sich durch Kolonialismus in der ganzen Welt verbreitet hat. Und warum es den Eindruck macht, als wäre Rassismus irgendwas, was einfach so per se da ist, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Aber das ist sozusagen in der Geschichte ganz stark verankert. Es war staatstragend, der Rassismus war brutal, der war gewollt, der war durch die Eliten auch bestimmt. Er wurde an der Universität gelehrt, in der Schule gelehrt, er ging von der Krone aus, vom Klerus und so weiter und so fort. Das heißt, das war eine Herrschaftsideologie im wahrsten Wortsinn. Was ist jetzt passiert, spätestens in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg? Die rassistischen Exzesse nehmen dramatisch ab. Apartheid gibt es zwar ja, zum Teil bis heute noch, aber die großen Völkermorde, Sklaverei und Kolonialismus, all das nimmt doch ganz, ganz, ganz deutlich ab. Und das, was passiert ist, dass aus einer Herrschaftsideologie ein Strukturierungsprinzip wird. Also Rassismus ist nicht mehr staatstragend. Nein, sogar ganz viele Akteure, man kann sogar sagen, die allermeisten Akteure wollen nicht mehr, dass es Rassismus gibt und wollen gerne eine nicht rassistische Gesellschaft haben. Das heißt, er steht nicht mehr explizit in den Gesetzen und die Menschen wollen nicht eine rassistische Welt. Aber der Rassismus, der halt sich historisch entwickelt hat, im Übrigen genau in der Zeit seine Hochphase hatte, als alles, was uns in Europa lieb und teuer ist, entstanden ist. Die Aufklärung, die moderne Wissenschaft, die Nationalstaaten, der Kapitalismus, die Menschenrechte, all das ist entstanden in einer zutiefst rassistischen Gesellschaft, Weltgesellschaft, aber ganz besonders europäischen Gesellschaft. Und dementsprechend ist der Rassismus eingeschrieben, der ist in der Struktur drin. Also wenn man es so beschreiben möchte, der ist im Fundament drin, auf dem wir dann gebaut haben. Und dementsprechend ist er da, selbst wenn wir ihn nicht haben wollen. Oder andersrum, ich beschreibe es häufig mit Asbest, so als Metapher. Der Asbest ist in der Wand, den wollen wir heute nicht. Und das Spannende ist jetzt, der ist in der Struktur drin. Und wir könnten jetzt sagen, naja, gucken wir einfach weg. Ne? Dann finden wir ihn nicht. Und wenn wir suchen, finden wir ihn. Und genauso ist es mit Rassismus im Prinzip auch. Er ist tief verankert in der Kultur und immer da, wo wir immer dann, wenn wir suchen und überall, wo wir suchen, werden wir ihn finden, denn der ist eingeschrieben in der Kultur, tief verankert. Und gleichzeitig, wenn man nicht betroffen ist, kann man ein Leben führen, das so aussieht, als gäbe es ihn gar nicht. Deswegen ist dieses Beispiel oder die Analogie mit Asbest, glaube ich, ganz gut. Und naja, können wir ja nachher noch darauf zu sprechen. Bei rassistischen Handlungen, der dritte Begriff, ne, also es erinnern sich Ideologie, Struktur und Prozess. So hat es Philomena Acid beschrieben. Ideologie, habe ich gerade gesagt, ne, das Historische, diese Herrschaftsideologie. Struktur ist heute eher der Fall, wo nur noch übelste Rassisten explizit Rassisten sein wollen, sondern wo es eher in den Strukturen drin ist und wir es gar nicht wollen, aber es ist da. Und der Prozess sieht folgendermaßen aus. Rassismus als Prozess kann man beschreiben, dass man Menschen kategorisiert, zu einer Kategorie macht, diese Kategorie dann abwertet und diese Menschen dann ausgrenzt. Das ist ein Dreiklang. Wir bilden eine Kategorie. Eine Kategorie heißt immer, wir verknüpfen zum Beispiel Charaktereigenschaften mit äußeren Merkmalen und bilden daraus eine Kategorie. Und diese Kategorie nehmen wir jetzt mal, es ist jetzt natürlich doof, das ist immer das Problem, wenn man über Rassismus spricht, dann reproduziert man ihn auch irgendwie. Aber nehme ich mich jetzt selber mal, man sagt, arabische Männer, ne, arabische Männer, so Aladins, sind aggressiv. Das heißt, man hat da schon direkt eine Kategorie gebildet, dann wertet man das ab, ne, das ist unzivilisiert. Und grenzt sie aus, man kriegt keine Wohnung oder kriegt eine schlechtere Note in der Schule oder hat schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ich beschreibe es jetzt erstmal so oberflächlich. Denn Philomena Essert sagt ja, dass das alles vor dem Hintergrund tatsächlicher oder zugeschriebener Eigenschaften stattfindet. Also manchmal ist es nicht ganz falsch, was diese Eigenschaft ist. Manchmal ist sie aber auch zugeschrieben. Und manchmal sind die Eigenschaften biologisch und manchmal sind sie kulturell. Zum Beispiel, wenn man sagt, arabische Männer, naja, also arabische Männer, das ist eine ethnische Kult eine ethnische Zuschreibung. Und jetzt ist die Frage, erkenne ich arabische Männer optisch, das wäre Biologie, oder kulturell, das wäre, wenn ich was Bestimmtes anziehe oder so rede oder so, ne? Und die Tatsache ist, und das Spannende ist, viele Menschen meinen, sie würden ja gar nicht rassistisch sein, wenn sie sich auf die Kultur beziehen. Und das ist sehr uninformiert, denn die Entstehungsgeschichte des Rassismus, vielleicht muss man doch ein bisschen ausführlicher über die Geschichte sprechen, schaffen wir jetzt aber nicht. Die Entstehung 1492 basierte darauf, dass man in Spanien gesagt hat, nach jahrhundertelanger Fremdherrschaft durch die Muslime, wer ist Spanier? Wer Spanisch spricht? Wer weiß ist und Christ ist. Das heißt, diese Zugehörigkeit wurde definiert durch eine biologische Eigenschaft, so nenne ich es jetzt mal, weiße Hautfarbe, und die Religion und die Sprache. Und die Religion und die Sprache sind zweifelsfrei kulturelle Eigenschaften. Das heißt, zwei kulturelle und nur eine biologische führten zusammen zu einer Kategorisierung, Abwertung und Ausgrenzung von all denjenigen, die da nicht zugehörten. Das heißt, auch weiße Menschen, die Spanisch sprachen, aber keine Christen waren, weiße Juden, wurden vertrieben oder gezwungen zu konvertieren. Das ist nämlich auch gleichzeitig die Entstehung des modernen Antisemitismus. Dafür fehlt die Zeit. Ich sage Ihnen nur, in dem Buch ist somit das spannendste Kapitel, wenn man sich mal selbst loben kann, das Kapitel über die Geschichte. Und es ist deshalb so spannend, weil gerade Geschichte für viele Menschen abschreckend wirkt. Und deswegen habe ich mir da ganz besonders viel Mühe gegeben. So, in der Folge ist der nächste Begriff. Also es ist eine Ideologie, eine Struktur und ein Prozess. Der Prozess ist Kategorisierung, Abwertung, Ausgrenzung. Und vor dem Hintergrund biologischer und/oder kultureller Merkmale, auch rein kulturelle reichen, also ein Kopftuch tragen oder Sie kennen das, Menschen, die man als Roma oder Sinti identifiziert, und. Und in der Folge ist man ausgeschlossen von Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt, von Teilhabe, materiell oder auch von Zugehörigkeit, symbolisch. Die Zugehörigkeit, gehört man dazu oder nicht, hat ganz oft gar nicht so viel mit materiellen Dingen zu tun. Und all das spielt hier eine Rolle. Und das Spannende ist jetzt der Begriff in der Folge. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Definition. Ich als Wissenschaftler, als Forscher im Bereich Rassismus, für mich ist es grundlegend, denn es kommt auf die Wirkung an. Nicht, also in meiner Forschung kommt es nur wirklich sekundär, na tertiär, an dritter Stelle kommt, was war eigentlich die Intention, die Absicht der Person, die sich rassistisch verhalten hat? War das ihre Absicht? Die Intention interessiert mich kaum, mich interessiert die Wirkung. Die war der Effekt. Wenn Menschen von der Wirkung her, vom Effekt her ausgegrenzt werden, aufgrund biologischer oder kultureller Eigenschaften, dann ist das für mich Rassismus. Dann bin ich sozusagen als Rassismusforscher, aha, das ist ungefähr so wie ein Mediziner interessiert sich dafür, aha, da ist das Bein gebrochen und wir müssen zusehen, dass der Beinbruch, dass wir ihn in den Griff kriegen. Da ist der Mediziner wirklich nicht, für den Mediziner nicht von großer Bedeutung, war das Absicht oder nicht der Beinbruch. Das spielt auch keine Rolle für die Heilung, tut gleichermaßen weh. Das, was schon eine Rolle spielt, ist für einen Juristen. War das Absicht, also war das böswillig oder war das eben ein Versehen? War keine Absicht und das macht juristisch einen Unterschied. Also im Hinblick auf Strafe macht es natürlich einen Unterschied, ob es Absicht war oder nicht, aber im Hinblick darauf, ob etwas passiert ist, also ob es eine rassistische Wirkung hatte, dafür nicht. Und deswegen, Rassismus spielt sich ab im Hinblick auf die Wirkung. Jetzt bitte genau zuhören. Wenn der Effekt rassistisch ist, also wenn vom Effekt her eine Gruppe benachteiligt ist gegenüber einer anderen, und zwar eine Gruppe, die biologisch oder kulturell konstruiert ist, kategorisiert ist, dann ist das rassistisch. Wenn das Absicht war, dann ist es rechtsextrem. Dann ist es sogar im Übrigen auch eben juristisch justiziabel in den meisten Fällen. In jedem Fall kann man dann sagen, die handelnden Personen sind Rassisten im wahrsten Wortsinne. Rassisten, lupenreine Rassisten. Aber das heißt auch, dass der meiste Rassismus, so würde ich sagen, der meiste Rassismus, der heute noch in unserer Gesellschaft stattfindet, wird ohne böse Absicht und meist auch gar nicht bewusst vollzogen. Das heißt, in der Wirkung ist es rassistisch, aber nicht, nicht die Intention ist bereits rassistisch. Sie merken also, nur diese zwei Sätze habe ich jetzt mit vielleicht 40 weiteren Sätzen erläutert. Und wir sind noch lange nicht eigentlich am Ende. Aber damit haben wir die wichtigen Unterscheidungen. Es kommt auf die Wirkung, nicht auf die Intention an. Historisch gesehen können wir sagen, früher war es gewollt, insgesamt gesellschaftlich gewollt und auch mit großer Aggressivität vorgetragen. Heute ist es weitgehend nicht gewollt und auch nicht mehr mit einer großen Aggressivität vorgetragen. Es ist strukturell. Auf diesen letzten Punkt, dieses Strukturelle, will ich jetzt gleich noch zu sprechen kommen. Ganz kurz nur nochmal als Wiederholung, es kommt auch nicht nur auf biologische Dinge an, wenn man sich auf die Kultur bezieht, also auf die Religion oder auf die Kultur der Menschen auf irgendeinem Kontinent, dann ist das bereits zur Zeit der Aufklärung und in der Zeit vor der Aufklärung genauso gewesen. Das ist also überhaupt nicht irgendwie, dass man damit was anderes tut. Es gab eine ganz, ganz, ganz kurze Phase historisch gesehen, wo man geglaubt hat, naturwissenschaftlich, biologisch, rein biologisch, naturwissenschaftlich unterschiedliche Rassen, unterschiedliche Menschenrassen unterscheiden zu können. Wo man geglaubt hat, man kann rein biologisch das erklären. Das war ganz kurz nur, weil das Riesenblödsinn ist. Das klappt nicht. Und das hat auch nie wirklich geklappt. Und naja, Sie können auch nachlesen, warum gerade die Aufklärung diesen Irrläufer sozusagen provoziert hat in der Geschichte. Ist auch kein Zufall, die Aufklärung hat da einen großen Beitrag zu geleistet und damit die moderne Wissenschaft, die Anfänge der modernen Wissenschaft sind eng verknüpft mit Rassismus und die Institution, die den Rassismus am allerstärksten promoted hat, dass er sozusagen beworben hat und gelehrt hat, war die Universität. Deswegen auch ein großes Missverständnis, dass Rassismus irgendwas ist von dummen Proletariern und in Deutschland oft auch von Ostdeutschen oder so. Das ist also wirklich Quatsch. Die rassistische Ideologie ist oben entstanden in der Sozialstruktur und nicht unten. Soziologische Ebene. Ich beschreibe drei Bereiche, die strukturellen Rassismus begründen. Drei Bereiche. Und weil ich genau diese drei Bereiche sehe, die überall in unserer Gesellschaft wirksam sind. Überall. Also alles, was sozusagen unsere kulturelle Struktur betrifft, also unsere Sprache, unser Wissen, also das, was unsere Sprache, mit der wir kommunizieren und das, was wir wissen. Das ist der eine Strang. Der zweite Strang ist die Ökonomie und die Sozialstruktur. Und der dritte Strang sind unsere Normen und Werte. Die Art und Weise, wie wir Dinge legitimieren oder delegitimieren. Das sind die drei Bereiche in jedem, also egal, wo Sie spazieren gehen, heute oder morgen, die drei Bereiche spielen eine Rolle. Mit Geld und mit Ihrem Status, das ist permanent präsent. Und damit sind Sie sehr flexibel in jedem Bereich. Die Normen und Werte, ob etwas legal oder nicht legal, legitim oder nicht legitim ist, spielt in allen Branchen gleichermaßen eine Rolle. Und wir sprechen alle in allen Bereichen, egal wo wir sind, also ob Sie ein Bewerbungsgespräch haben für eine Wohnung, für einen Arbeitsplatz, ob Sie eine Prüfung haben oder sonst was, Sie brauchen Sprache und Wissen. Und dementsprechend ist das nicht institutionell, sondern strukturell. Und davon muss man unterscheiden. Institutionell, darauf komme ich heute nicht mehr, aber institutionell sind Spezifika in einer Institution oder in einer Branche. Und strukturell sind die Dinge, die überall wirksam sind. Und da gibt es diese drei Bereiche und die skizziere ich jetzt wirklich ganz oberflächlich und schnell. Wenn es Sie interessiert, auch da müssen Sie es nachlesen. Sprache und Wissen, ich mache es jetzt mal vereinfachend. Ich sage mal jetzt Vorurteile. Sprache ist klar, es gibt bestimmte Worte, die man heute ganz sicher nicht mehr verwenden sollte. Das N-Wort, womit früher N-Küsse, die Schokoküsse, Schaumküsse, wie auch immer man sie nennen möchte, bezeichnet wurden. Es gibt eine Soße, die heute Paprikasoße, glaube ich, genannt wird, die früher mit einem Wort bezeichnet wurde, mit der man negativ Roma und Sinti beschrieben hat und so. Sie merken, ich spreche die Begriffe nicht aus. Darüber können wir gerne gleich ausführlicher sprechen. Ich weiß nicht, wie weit Sie in der Diskussion so allgemein sind. Deswegen möchte ich die einen oder die anderen nicht langweilen. Fragen Sie nach, wenn Sie das interessiert, warum man diese Begriffe keinesfalls mehr, also zumindest nicht ohne weiteres aussprechen kann. Das Entscheidende ist, oder sollte, nicht sollte, verboten ist es nicht und es wird auch nicht verboten. Also Sprache lasse ich jetzt mal außen vor, sondern die Vorurteile, weil die sind eher echt hartnäckig. Ist ja sehr spannend, wir haben Vorurteile gegenüber verschiedenen Gruppen und die halten sich hartnäckig und das liegt an verschiedenen Dingen. Ich unterscheide jetzt mal zwei. Einmal sind manche Vorurteile einfach so, dass sie sich auf typisch menschliche Eigenschaften beziehen. Das ist zum Beispiel, wenn man sagt, Aladins, so wie ich, Aladins, sind aggressiv, habe ich ja gerade schon gesagt. Die sind aggressiv. Das ist ziemlich clever gemacht, dieses Vorurteil, denn Aggression ist eine typisch menschliche Eigenschaft. Wenn ich Ihnen gleich das Buch hier raushole, Lehrbuch der Psychologie, finden Sie ein riesen Kapitel, gleichwertig mit den anderen, über Aggression. Aggression ist eine ganz typische Variation menschlichen Handelns. Es gibt Aggression gegen einen selbst, Aggression gegen andere und. Gibt ganz viele verschiedene, also ich könnte jetzt stundenlang darüber sprechen, Aggression ist normal. Wenn jemand von den Dutzenden, die hier gerade zuhören, von sich behaupten würde, er oder sie wären schon wochenlang nicht aggressiv gewesen, müssen sie zum Arzt. Aggression ist eine so natürliche menschliche Eigenschaft, dass wenn sie zu lange nicht auftritt, es in der Regel eine Symptomatik ist für eine ernstzunehmende Erkrankung. Das meine ich ganz ernst. Und dementsprechend ist es natürlich genial, wenn ich eine typisch menschliche Eigenschaft einer Kategorie zuordne, weil dann Folgendes passiert. Wenn ich aggressiv bin bei der Arbeit, dann denken sich alle, oh jemine, aber sie fragen sich nicht, warum ist er aggressiv? Sie denken sich, Und selbst dann, wenn sie nicht wollen, weil wir alle dieses Wissen haben, er ist halt ein Aladdin. Wohingegen mein guter Kumpel Jürgen, wenn der aggressiv ist, genau das Gleiche macht wie ich, dann löst das nicht mein, das Vorurteil auf, sondern dann würde man sagen, oje, mene, was ist denn mit Jürgen passiert? Was hat er denn, was hat er denn, was ist hier passiert? Das würde man mir nicht sagen, wenn man denn glaubt, Aladdins sind so, dann macht man es und es bestätigt sich das Vorurteil. Bin ich nicht aggressiv und zwar sieht man mich nie aggressiv, denkt man sich, oh, der ist anders. Das ist ein Guter, der ist nett. Bei Jürgen ist Jürgen nicht aggressiv, ist alles klar. Ist Jürgen aggressiv, hat er was erlebt, er wird individuell betrachtet. Und sie merken, das führt dazu, dass sie tun können, was sie wollen, das Vorurteil verschwindet nicht. Das erleben wir gerade. Seit Jahrhunderten halten sich die exakt gleichen Vorurteile und sie verschwinden nicht. Und das, jetzt könnte man glauben, das liegt daran, dass sie stimmen. Ja, oder es liegt daran, dass sie eben typisch menschliche Eigenschaften bringen. Und das Frame, es gibt ein Frame, also ein Rahmen, ein Kategorienrahmen. Und in diesen Kategorierahmen, wenn es typisch menschliche Eigenschaften sind, fällt das dann halt rein. Genauso wie eine andere Gruppe ist egoistisch, naja, Egoismus. Selbst Gier ist ein ganz typisch menschliches Verhalten. Es wird nicht so viel auch sogar in der Bibel darüber stehen, wenn das jetzt nicht typisch Mensch wäre. Und, da könnte man jetzt einen ganzen Abend darüber reden, was diese Art von Vorurteilen ist. Die andere Art der Vorurteile ist etwas, was sozial entstanden ist. Zum Beispiel, die und die Gruppe ist arm oder ist weniger gebildet. Und jetzt wird es spannend, denn da können Sie nicht, auch da können Sie nicht einfach sagen, das stimmt nicht. Denn wenn Sie Kindern und Jugendlichen, die das alle spätestens ab dem Jugendalter, spätestens so ab der 8. Klasse, die mal Daumen, kennen die alle Vorurteile. Sie glauben nicht alle Vorurteile, aber sie kennen alle Vorurteile. Daran merkt man schon, wie strukturell das ist, wenn alle das im Kopf haben. Wenn Sie eine Kontrollfrage stellen, zählt man ein paar Bundeskanzler auf, zählt man ein paar Bundesländer auf oder zählt man ein paar Hauptstädte von Bundesländern auf, merken Sie, die wissen alle nicht alles. Wenn Sie Vorurteile abfragen, wissen alle alles. Und zwar erst in der weiterführenden Schule, in der Grundschule noch gar nicht. Also fast niemand von den Kids weiß da was. Und wenn da schon ausgeprägtes Wissen da ist, dann kann man sagen, aha, das kommt von den Eltern. Und je älter die jungen Menschen werden, desto deutlicher wird ein gemeinsam geteilter Wissensbestand. Und dieser Wissensbestand basiert jetzt eben darauf, dass er zum Teil, wie ich gerade sagte, typisch menschliche Eigenschaften verknüpft mit rassistischen Denkmustern oder tatsächliche, nämlich, dass wenn man dann, also dass bestimmte Gruppen sozial strukturell unten sind, häufiger, und andere immer oben sind. Und wenn Sie sagen, nee, die sind nicht weniger gebildet oder die sind nicht weniger leistungsfähig oder sonst was oder weniger wohlhabend oder so, das stimmt nicht, das ist ja Quatsch, weil die jungen Leute gehen dann in die Disco und sehen, bestimmte Menschen arbeiten dort an der Toilette. Und die sehen immer regelmäßig so aus, wie das Vorurteil das auch besagt. Und wenn ich dann in die Bank gehe, sehen die Menschen regelmäßig so aus, wie das andere Vorurteil das besagt. Also ne, weiß. Und wenn ich gucke, wer ist im Bundestag und wie vertreten und. Und sie merken, irgendwie bestätigt sich das. Und das ist die zweite Struktur. Ich habe ja gesagt, die ökonomischen Verhältnisse und die Sozialstruktur. Jetzt verknüpft mit den Vorurteilen. Vorurteile plus, wie ist die ökonomische Situation und das greift ineinander und lässt das so erscheinen, als würde ja, es doch so sein. Und das ist ein großes Problem, denn Sie kennen bestimmt alle ganz viele Leute, die hassen sich, wenn sie manchmal so rassistisch denken. Und die wollen Argumente finden gegen rassistische Stammtischparolen und gegen das, was ich gerade gesagt habe. Die sind halt weniger leistungsfähig, die können und so weiter nicht. Und sie finden keine. Und das ist ja spannend. Das heißt, sie wollen nicht rassistisch sein, finden aber keine Argumente. Und das ist eben das, was Sie jetzt hier bei mir lernen können. Manche Sachen kann man nicht so richtig argumentieren, denn der Rassismus selber hat ja eine Welt erzeugt, die so aussieht, als gäbe es Rassen. Das ist ja eben gerade die Geschichte, Sie merken wieder, Sie müssen das Geschichtskapitel lesen und auch alle weiterführende Literatur idealerweise, die ich da beschrieben habe. Denn ohne die Auseinandersetzung mit der Geschichte klappt es nicht. Und wenn man dann noch die letzte strukturelle Ebene sich anschaut, die normative Struktur, dann sehen Sie, dass wir irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt haben, so Leute, so geht es nicht weiter, wir müssen damit aufhören mit dem Rassismus, wir fangen jetzt neu an. Und das ist ungefähr so, als würde man eine neue Bundesliga-Saison anfangen. Und ich meine, Reutling, das geht jetzt nicht, aber in der Nähe bei Ihnen ist ja Stuttgart, glaube ich, der erste Bundesliga-Verein. Jetzt stellen Sie sich vor, nur weil ich sage, ja gut, neue Bundesliga-Saison fängt an und alle haben die gleichen Schiedsrichter, alle spielen auf den gleichen Plätzen, für alle gelten die gleichen Regeln. Deshalb ist doch die Wahrscheinlichkeit für den VfB Stuttgart, deutscher Meister zu werden, nicht genauso wie für Bayern München. Aber wir als Gesellschaft und auch als Weltgesellschaft haben so getan, als würde, so, wir hören jetzt auf mit den Kolonien und ab jetzt machen wir die gleichen Regeln für alle, aber wir verteilen den Wohlstand jetzt nicht um oder so, sondern wir fangen ab jetzt an und ab jetzt geht's los. Und das heißt also, und damit wäre ich bei dem dritten und letzten Teil dieser Struktur, wir haben das Ganze sogar zum Teil legitimiert, die Unterschiede, weil wir gesagt haben, wir sind doch jetzt so aufgeklärt und für alle gelten die gleichen Regeln und so weiter und haben damit diese strukturelle Schieflage legitim gemacht, wohingegen früher hätte man ja sagen können, naja, die sind so arm und denen geht so schlecht, weil wir ja wirklich nicht die gleichen Regeln für alle haben. Und jetzt haben wir die gleichen Regeln gemacht und uns eingeredet, die gleichen Regeln würden auch die gleichen Chancen bedeuten und das ist natürlich ganz großer Blödsinn. Und das alles, was ich jetzt gerade so beschrieben habe, ist sozusagen die Grundlage, die Struktur, die Grundstruktur, das Fundament der Gesellschaft. Und das macht es so schwer, darüber zu reden, denn Sie müssten das Fundament besprechen. Und was gibt es für ein krasseres Fundament als unsere Sprache, unser Wissen, unsere Sozialstruktur und das, was wir als legitim erachten, unsere Normen und Werte. Wenn wir das alles thematisieren müssen, wenn wir über Rassismus sprechen, dann ist klar, dass das schwerfällt. Und deswegen gibt es, und darüber können wir ja gleich gerne reden, Dethematisierungsmuster, also Strategien, dann doch nicht darüber zu reden. Und gleichzeitig reden wir heute intensiv darüber. Und warum reden wir intensiv darüber? Weil wir diese Selbstverständlichkeiten explizieren müssen. Und ja, was er viel wichtiger finde, ist, und die Frage haben Sie sich jetzt noch nie gestellt, warum haben wir in Deutschland die Situation, dass als das mit George Floyd passiert ist in den USA, gab es in Deutschland nicht wie in den meisten Ländern der Welt einen Peak, wir haben darüber geredet und danach geht es wieder runter, sondern es ging hoch, es war ein Auslöser, aber es bleibt oben das Thema. Es geht nicht wieder runter. Und das ist nicht überall global gesehen so, sondern das sind ganz wenige Länder. Und Deutschland gehört dazu, wo der Fall George Floyd ein Auslöser war, um das Thema jetzt endlich an den Tisch zu bringen. Und dann aber die Rahmenbedingungen offenbar da sind, und die habe ich vorhin besprochen, eine gewisse Sensibilität für Rassismus, die Tatsache, dass von Rassismus Betroffene hochgebildet und teilhaben an der Gesellschaft und deswegen das Thema weiter im Spiel behalten. Ich meine, Sie hören gerade jemandem zu, der Aladin Elmar Falani heißt und haben den eingeladen. So weit muss eine Gesellschaft erstmal sein, damit wir über Rassismus überhaupt reden können. Drittens, auch grundsätzlich die Bereitschaft im öffentlichen Diskurs, das Thema zuzulassen. Das heißt, die Bereitschaft, dass ein Thema als bedeutsam zu erachten, von dem die meisten in der Gesellschaft gar nicht betroffen sein können. Mhm. Denn weiße deutsche Menschen können nicht von Rassismus betroffen sein. Und das ist etwas, was eben, und so beschreibe ich es auch, nur offene Gesellschaften können. Offene Gesellschaften, die offen genug sind, so jemand wie mich in eine bedeutsame gesellschaftliche Rolle zu bringen oder ihm das zu erlauben, die gleichzeitig so offen genug sind, bestimmte Themen neu zu reflektieren und drittens offen genug sind, dass wir über Themen gesamtgesellschaftlich diskutieren, von denen nur ein kleiner Teil in unserer Gesellschaft wirklich betroffen ist. Und das macht den Diskurs so kompliziert, Und deswegen sollten wir gleich unbedingt über das eigentliche Hauptthema heute, über Rassismus reden, das wir gleich noch weiter vertiefen. Denn es ließe sich noch ganz viel sagen über den aktuellen Diskurs und was den so kompliziert macht. Aber ich glaube, zum Einstieg, ich weiß gar nicht, ob das so reicht zum Einstieg, das will ich gar nicht sagen, aber das ist zumindest ein Einstieg. Und jetzt bin ich gespannt auf die...
Also eine Frage war, warum macht es einen Unterschied, ob ich N-Wort sage oder das Ganze im Wort ausspreche? In beiden Fällen denke ich ja vermutlich an das Wort beziehungsweise an darauf bezogene Assoziationen.
Ja. Das kann man jetzt kurz fassen. Sie müssen lernen, ob die kurze Antwort Ihnen reicht. Wenn ich das Wort nicht ausspreche, sondern zum Beispiel N-Wort sage, dann symbolisiere ich, dass ich eingesehen habe, dass das Wort eine Schweinerei ist. Wenn ich es ausspreche, fragen sich alle Personen um einen herum heute, Gott sei Dank, ist das ein Statement? Warum macht die Person das? Und so weiter und so fort. Ne? Das heißt also, das ist kein Verbot. Ich bin übrigens auch total dagegen, dass man solche Wörter prinzipiell verbietet. Und es ist auch nicht gesagt, ob man diese Wörter zitieren darf oder nicht. Aber damit Sie ein Gefühl dafür haben, wie komplex ich damit umgehe, in dem Buch schreibe ich die Worte nicht in meinem eigenen Text aus, aber in Zitaten schreibe ich die problematischen Worte aus, aber Zitate, wo das ausgeschrieben wird, werden muss, weil es so im Ursprung ist, kommen dann nur in Fußnoten. Also so ein komplexes Verfahren habe ich entwickelt, um deutlich zu machen, dass es eigentlich überhaupt nicht geht. Aber wenn ich zum Beispiel beschreiben möchte, wie heftig Immanuel Kant ein Rassist war, finde ich, muss man das ausschreiben, damit man so richtig merkt, wie hart und heftig das ist. Und auch Georg Friedrich Wilhelm Hegel und so, damit wir eben nicht glauben, das wäre eine Bildungslücke, Menschen, die rassistisch sind oder so, sondern das haben die großen Aufklärer gemacht. Und wenn ich jetzt eine Ergänzung noch machen darf, das schreibe ich nur in Fußnoten. Ich spreche es jetzt auch nicht aus, aber Sie können ja mitdenken, in den USA gab es einen Riesenstreit. Es kommt übrigens, ich glaube, es kommt keine weitere Frage, weil das ist so spannend, das sollten Sie einmal alle gehört haben. Viele Leute meinen ja, weil die amerikanischen Rapper das N-Wort aussprechen, die sagen das ja selbst. Erstens ist es so, dass nur weil Feministinnen sich Schlampen nennen, das nicht geht, dass ich zu einer hingehe und sage, ey, du Schlampe. Ne, das geht so nicht. Erstmal muss einem das klar sein, dass ob eine Selbstbeschreibung oder eine Fremdbeschreibung, das sind total unterschiedliche Paar Schuhe. Aber jetzt bitte genau darauf achten, das passiert in den USA gar nicht. Und für die Mittelalten jetzt hier unter Ihnen oder die Hip-Hop-Fans. Anfang der 90er Jahre gab es einen Riesenstreit in den USA zwischen Bürgerrechtsbewegung, schwarzer Bürgerrechtsbewegung und schwarzen Musikern. Viele Musiker sagen das N-Wort und die Bürgerrechtsbewegung will es den Menschen in den USA abgewöhnen. Und das war widersprüchlich. Und dann kam Tupac Shakur, Tupac, der große Rapper, und hat den Streit gelöst. Bis heute. Jetzt genau zuhören, ich muss mich immer konzentrieren dabei, weil ich das Wort ja nicht aussprechen will. Also N-Wort mit E-R am Ende. Geht ja auf Deutsch und auf Englisch gleichermaßen. N-Wort mit E-R am Ende ist ein schwarzer Mensch in Ketten. N-Wort mit A am Ende ist ein schwarzer Mensch mit Goldketten. Und seitdem benutzen alle Rapper, egal wie Gangster die Attitüde ist, das Wort mit A und sprechen das die letzte Silbe betont aus. Das ist der Hinweis, dass sie nicht das N-Wort sagen, sondern sie sagen sozusagen schwarzer Mann mit Goldketten. So, ne? Und gucken Sie bitte die Booklets an, die Titel an der großen Rap-Songs, wo das N-Wort kommt. Es ist immer mit A. Und Sie müssen sich überlegen, das sind doch Gangster-Rapper, die wollen ja sozusagen eine Gangster-Attitüde. Und wenn die sich nicht trauen, das Wort mit ER zu schreiben, weil es in der eigenen Community dann nicht ankommen würde, sind Karrieren gekostet von Leuten, die glaubten, diese Grenzüberschreitung könnte man machen, weil man dann cool ist oder so, ne? Und dann wissen sie, was Sache ist. Das heißt, die Rapper haben einen Code entwickelt, indem sie ein Wort benutzen können, was früher diskriminierend war, aber sie benutzen es mit einer Abweichung und nur sie dürfen es benutzen. Und im Übrigen hat sich in den USA etabliert, dass jetzt weiße Leute am College das Wort auch benutzen. Also in den USA bedeutet mittlerweile mein vertrauter Freund. Weil wenn man das Wort jemandem sagt und kriegt keinen auf die Fresse, dann sind das Friends. So, ne? Und das heißt, sie merken, es ist eine Riesensensibilität dafür da. Und das ist der entscheidende Punkt. Also spreche ich es aus und meine, das ist kein Problem, wird man sich unbeliebt machen. Und zwar auch dann, wenn man es eigentlich nur zitieren möchte. Und deshalb würde ich sagen, also ich selber würde es gesprochen nicht aussprechen, aber schreiben, da bin ich anderer Meinung in bestimmten Kontexten. Und das wäre aber sofort wieder eine Ausnahme bei Kinderbüchern. Bei Kinderbüchern gibt es überhaupt keinen Sinn, Wörter da stehen zu haben und danach den Kindern zu sagen, darf es aber nicht sagen. Ne? Aber ab dem Alter, wo man für intellektuelle Dinge, auch für komplexe, widersprüchliche Dinge zugänglich ist, würde ich die Originalfassung so lassen, wie sie ist und nur kommentieren. Also dann würden die Worte ausgeschrieben sein und dann gibt es eine Kommentierung, so wie bei Mein Kampf jetzt auch und so weiter. Und ich würde im Übrigen sagen, wir müssen viel mehr Immanuel Kant lesen. Ne? Also es geht nicht darum, dass man jetzt kein Immanuel Kant mehr liest, sondern man sollte nicht nur seine netten Texte lesen, sondern auch seine rassistischen Texte. Und das macht man zum Beispiel, wenn man bei mir studiert, liest man noch mehr Kant, als man ohnehin liest, aber eben auch die rassistischen. Und das heißt, ich würde nie sagen, dass man das tabuisieren soll oder das ganz ausgrenzen soll, sondern man soll ein realistisches Bild entwickeln und dann ist Kant auch kein Gott mehr, sondern dann ist das ein ganz normaler Typ, der richtig dummes Zeug auch geschrieben hat, aber auch ein paar ganz geniale Gedanken hatte. Und es ist keiner mehr, kein Übermensch mehr. Und genau so soll man ihn handhaben. Aber natürlich, all die Philosophieprofessoren, die mich echt nicht mögen mittlerweile, die meinen, Immanuel Kant ist das, was für Literaturwissenschaftler Goethe ist, haben ihn auf ein hohes Podest gestellt. Und jetzt betone ich immer, in jedem Jahrzehnt übrigens seines Schaffens bei Kant hat er rassistische Texte produziert, nur ganz am Ende seines Lebens nicht. Und dann wird er vom Sockel gestoßen. Man darf ihn einfach nicht so wie einen Übermenschen darstellen, dann ist die Fallhöhe auch nicht so groß.
Worüber reden wir in einem Jahr? Was glauben Sie, worüber reden wir in 15, 20 Jahren? Über Rassismus? Wie wird das Reden über Rassismus aussehen?
Das ist ganz schwer zu sagen. Das, was ich in verschiedenen Büchern beschreibe und ganz besonders im Integrationsparadox, was Sie vorhin angesprochen haben, wo es mehr um gesamtgesellschaftliche Fragen geht, da beschreibe ich sehr ausführlich, dass ich glaube, dass wir an einem Epochenwandel sind. Und damit meine ich nicht, dass Putin das gemacht hat, was er gemacht hat. Ich meine nicht das, was Scholz unter Zäsur da versteht. Da meint er so eine kleine. Ich meine wirklich, das reiht sich nur ein in so eine ganz umfassende Zäsur und Epochenwandel. Ich glaube, dass wir in 15 Jahren verstehen, in welchem Wandel wir von ungefähr dem Jahr 2000 bis zum Jahr 2030 so waren. Und dann haben wir ein Wort dafür. Im Augenblick kriegen wir nur mit, es kommt eine Krise nach der anderen und die Krisen kommen und gehen nicht. Und ich glaube, das ist ein Epochenwandel. Und ich glaube, wenn Sie jetzt fragen, worüber reden wir jetzt dieses Jahrzehnt, sind es diese hitzigen Diskurse und worüber reden wir in 15 Jahren oder in 20 Jahren, dann reden wir darüber, dann haben wir ein Wort dafür gefunden oder Begriffe dafür gefunden, für genau die Phase, in der wir jetzt sind. Aber ausführlicher kann ich nicht werden, denn das, was wir aus der Geschichte wissen, ist, dass man, wenn man im Epochenwandel ist, eigentlich keine Möglichkeit hat zu sehen, was am Ende bei rauskommt.
So, das war's mit der Zusammenfassung zum Vortrag über Rassismus reden von Professor Aladin El-Mafalani und den anschließend gestellten Fragen. Ich persönlich fand den Vortrag sehr aufschlussreich und hat mich auf jeden Fall zum Denken angeregt. Und ich hoffe, bei euch ist das genauso. Und ihr habt jetzt auf jeden Fall für den Rest der Woche vielleicht sogar einiges zum Grübeln. Wir machen jetzt eine Stunde Pause mit unserem Programm zum Internationalen Tag gegen den Rassismus. Es geht weiter um 21 Uhr. mit Something Noise, einer Musiksendung zum Thema Repräsentation und dem Gap prä- bzw. postkolonial. Und um 22 Uhr kommt Radio Kultur Jumbo. Wir hoffen, es hat euch heute gefallen, dieser Beitrag. Und wir sehen uns oder hören uns bald mal wieder. Am Mikrofon für euch war heute Lukas.
Das Sonderprogramm zum Internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März von 10 bis 23 Uhr.
Auf der Frequenz 96.6 im Radio Wüstewelle.
Even if you are not ready for the day, it cannot always be night.
Not British? Let me tell you in another language. I don't mind a rhyme, that darf dann auch auf Deutsch sein. Too dunkel für das eine Land, too wild für das zweite. I guess I can't please either, think back, I'm a writer.